Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 30. Dezember werden wir den 200. Geburtstag Theodor Fontanes feiern. Geboren wurde der Schriftsteller im brandenburgischen Neuruppin. Dorthin führte uns Traute Hellberg in ihrem Feature, das der Deutschlandfunk erstmals am 20. November 1973 sendete. Hellberg wandelt auf den Spuren Fontanes in der DDR, aus heutiger Sicht eine doppelte Zeitreise. Vieles hat sich geändert in der Mark Brandenburg seit Anfang der 70er Jahre. Einiges werden Sie wiedererkennen.
Hackenberg, noch 6 Kilometer bis Fährberlin.
Und dann über Wustrau.
Wustrau? Du, da war doch irgendwas.
Tja, der Zieten.
Ah ja, der aus dem Busch.
Husarengeneral und Mann der 100 Anekdoten, von denen kaum eine stimmen dürfte. So eine Art preußische Kuriosität. Ein Thema für Dichter. Das Thema für Theodor Fontane.
Wustrau ist berühmt geworden als Wohnsitz des alten Zieten. Das Dorf, saubere, vom Wohlstand zeugende Bauernhäuser, liegt etwas ab vom See. Zwischen Dorf und See breitet sich der Park aus, dessen Baumgruppen vom Dache des etwas hochgelegenen Herrenhauses überragt werden. Dieses gleicht auf ein Haar den adeligen Wohnhäusern, wie sie während der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in märkischen Städten und Dörfern gebaut wurden. Erdgeschoss und Beletage, ein hohes Dach, ein Blitzableiter, 10 Fenster Front, eine Rampe, das ganze gelb getüncht und ein Wappen- oder Namenszug als einziges Ornament.
Ja, ja, nur ist das eben ein paar Jährchen her, seit Theodor Fontane in Wustrau war. Und in der Zwischenzeit hat sich's ganz schön verändert.
Wanderungen in der Mark, der alten Mark Brandenburg. Wie sollte da sich nicht alles verändert haben? Warum sollte die Zeit hier stehen geblieben sein? Trotzdem, es gibt noch viele hübsche Winkel in diesem Land rund um Berlin, zwischen Seen und Wäldern, in dem so viele Erinnerungen versteckt sind, persönliche und geschichtliche. Man fährt an Schildern vorbei und liest Namen, an die man seit der Schulzeit nicht mehr gedacht hat. Hakenberg und Fährberlin, Nester wie vor 100 Jahren. Den Feldherrnhügel mit dem Denkmal des großen Kurfürsten gibt's noch. Wer ihm aufs Dach steigen will, im wahrsten Sinne des Wortes, kann sich unten im Lokal einer Kleinstgaststätte den großen eisernen Schlüssel ausleihen. Der Spaß kostet 20 Pfennig.
Sieht aus wie die Berliner Siegessäule, so mit Viktoria und Lorbeerkranz. Dazu die Allee mit den Linden.
Alles für Fährberlin und den großen Kurfürsten. Sogar die Gasthäuser heißen hier noch zum Derflinger und Prinz von Homburg. Niemand scheint bisher daran Anstoß genommen zu haben.
Na ja. Berlin ist weit.
Ach, nicht ganz eine Stunde.
Und ausgerechnet in dieser gottverlassenen Gegend wurde die Schlacht geschlagen, der Preußen seinen Aufstieg verdankte. Wieso eigentlich?
Weil das Berliner Ländchen damals ganz von Wasser umgeben und Fährberlin als Fähre von Berlin ein strategisch wichtiger Punkt war.
Oje, bist du gescheit.
Ist halb so schlimm, du. Nachgelesen.
Auch bei Fontane, hä?
Sie haben fast alle Ihren Fontane gelesen, die jetzt wieder hierher kommen. Einzeln oder in Gruppen, mit oder ohne Auto, zu Besuch oder als Tourist. Fast ein Menschenalter lang war's Ihnen, vor allem den Westberlinern, verwehrt, ins Hinterland Ihres Städtchens zu fahren. Seit dem 3. Juni 1972 ist's wieder möglich.
Es gibt kein Datum in der jüngeren Geschichte Berlins, das uns mit mehr Befriedigung erfüllen könnte als dieser Tag. Unsere Nachkriegsgeschichte kennt nicht viele Daten, die ein gutes Vorzeichen tragen. Zu viele Tage hat es gegeben, deren Ereignisse bis an die Substanz der Stadt rührten. Der Charakter des 3. Juni 1972 ist anders. Er trägt alle Voraussetzungen in sich, um eine Wendemarke in der Nachkriegsentwicklung Berlins zu sein. Er ist kein Tag der Euphorie und er gibt auch keine Veranlassung zu Jubelfeiern. Aber er setzt einen Neubeginn, der die Realisten in ihren Einschätzungen bestätigt und der die Berlin-Pessimisten eines Besseren belehrt.
Der Fortschritt wird dankbar zur Kenntnis genommen. Ein Rest von Misstrauen aber, erworben in 20 schlimmen Jahren, bleibt.
Lass uns lieber bald fahren. Wer weiß, wie lang die weiche Welle dauert.
Darum ist in mancher Familienrunde zurzeit nicht von Mallorca oder Rimini die Rede, sondern von Teupitz und Königs Wusterhausen. Autokarten werden studiert und Berechnungen angestellt. Denn nur wer über 100 Kilometer weit reist, hat Chancen, das Auto benutzen zu dürfen. Die rosafarbenen Einreiseanträge werden ausgefüllt und Zollerklärungen angefertigt.
Eine Stunde hinter Berlin, das sind nicht nur das Schmuckstück Sanssouci und nicht nur der Spreewald, wo sich zur Sommerzeit Touristen durch die engen Fließe starken lassen. Und das ist auch nicht nur die Baumblüte in Werder oder wenn die Kirschen reif sind. Eine Stunde hinter Berlin, das sind auch das schwermütige Oderbruch, in dem einst die reichsten Bauern und Gutsbesitzer der Mark saßen, die Schorfheide und der stille Werbellinsee. Und das sind nicht zuletzt die kleinen Städte im Havelland, Gransee und Neuruppin, Rheinsberg oder Rathenow.
Namen, die viele Jahre keiner mehr nannte und die nun aus der Vergessenheit aufsteigen, weil sie, wenn auch meist nur für Stunden und etwas umständlich, wieder erreichbar sind. Weder die neu erstandene preußische Pracht unter den Linden, noch Leipzigs großstädtisches Flair, ja nicht einmal Dresdens Zwinger, haben solche Wiedersehensfreude ausgelöst, wie die Begegnung der Berliner mit diesen Nestern, mit ihrer Mark. Reisen in die Vergangenheit, für die Jungen sind's Entdeckungsreisen, daran hängt eben immer ein bisschen Melancholie, wenn man will auch Sentimentalität. Holperpflaster, eine verwaschene Fassade, ein wackeliger Gartenzaun oder ein vorgestriger Krämerladen, auch wenn er sich heute stolz Landkaufhaus nennt, sind oft unvergessene Landschaften der Kindheit. Hier hat einer seine Schulferien verbracht, hier war er an Sommertagen mit dem Fahrrad unterwegs, hatte im Sedinsee gebadet und im Fährhaus von Kaput aalgrün mit Gurkensalat gespeist. Das war Sommer in der Mark. Und nun kommen sie nach fast einem Menschenalter wieder. Ein wenig ängstlich. Was werden sie noch finden, wiedererkennen? Wird nicht, wie bei uns, die neue Zeit alles umgeworfen, verändert? Na ja, modernisiert haben.
Mensch, das ist ja, als ob die Zeit stehen geblieben wäre.
Kein Bericht, keine Schilderung ohne dieses Erstaunen. Sicher, das ist nur das äußere Bild. Jeder weiß, dass sich sehr viel verändert hat. Aber ebenso sicher ist, dass diese märkischen Kleinstädte ein ganz anderes Bild vom Leben der DDR vermitteln, als die Herzeigestücke, die westliche Reisende bisher besichtigen durften. Meist war es eine der neu entstandenen Musterstädte, die man ihnen vorführte. Eisenhüttenstadt oder Halle-Neustadt, dort, wo es sehr modern und jung zugeht, wo alles sehr sauber und sehr blank ist, die Häuser sowohl wie die Leute, die drin wohnen. Wo bis in den hintersten Winkel nicht nur der Stadt, sondern auch jeder Familie alles in schönster Ordnung sein soll. Aber selbst wenn man das gar nicht in Zweifel zieht, wer in so einer nagelneuen Wohnsiedlung lebt, hat's ja wirklich besser als die vielen, die in den kleinen und mittleren, sehr typischen Städtchen zwischen Thüringer Wald und Ostseestrand leben. Aber die DDR ist das eben nicht. Zumindest nicht ihr Alltag und ihr heutiger Stand. Eher schon ein Modell, ein Schaufensterprunkstück, ein Zukunftstraum, dessen Verwirklichung große Anstrengungen erfordert.
Neuruppin, Kreisstadt des Kreises Neuruppin. 22.500 Einwohner, Bauschwerpunkt des Bezirkes Potsdam. Seit dem Jahre 1946 nimmt die Partei der Arbeiterklasse entscheidenden Einfluss auf die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung, sodass sich Neuruppin aus einer Hochburg der Junker und Militaristen in einen modernen sozialistischen Agrar- und Industriebezirk verwandeln konnte. Im VEB-Feuerlöschgerätewerk werden die bekannten Handfeuerlöscher hergestellt.
Hasse Mini, Max im Haus. Ja, aber die gab's schon vor dem Ersten Weltkrieg. Ach, nun leg da endlich mal diesen blöden Stadtführer weg und guck dich lieber um. Da, die hübschen Häuschen, alle im Zupfstil.
Die frühklassizistische Innenstadt Neuruppins hat überdauert. Sie steht unter Denkmalschutz. Auch der alte Paradeplatz, einst Königsplatz, ist noch da. Er heißt heute Ernst-Thälmann-Platz, aber aussehen tut er immer noch, als käme gleich wie anno 1732 das Regiment Kronprinz um die Ecke geschwenkt. Nach den düsteren Tagen von Küstrin hatte sich der Soldatenkönig mit seinem Ältesten wieder ausgesöhnt und den Obristleutnant Fritz als Chef eines Regiments nach Neuruppin abkommandiert. Um ihm das lästige Handwerk, er hatte zu exerzieren und zu exerzieren und auch die öde Garnison etwas schmackhafter zu machen, befahl seine Majestät:
Es soll sogleich der Kot aus der Stadt geschafft und die Häuser, die noch nicht abgeputzt sind, sollen abgeputzt werden.
Eine Anordnung, die auch dem heutigen Neuruppin nicht schaden würde. Mit Pinsel und Farbtopf wäre leicht ein bisschen Leben in die hübsch angelegten, weiträumigen Straßen zu bringen, damit die gut erhaltenen Bürgerhäuser nicht mehr gar so grau in grau dreinschauten.
Einzige Erinnerung an Friedrich den Großen, ohne dass freilich darauf hingewiesen wird, der Garten am Wall, der Tempelgarten. Sein Ausweichquartier für die Sommermonate, das er nach dem Landsitz des Atticus Amalthea nannte.
Dem 25. gehe ich wieder nach Amalthea, meinen Garten in Ruppin. Ich brenne vor Ungeduld, meinen Wein, meine Kirschen und meine Melonen wiederzusehen.
Die Taxuspyramiden und die Hainbuchhecken sind verschwunden, aber die Rokokoputten und die steinernen Vasen sind noch da. Und auch den kleinen Rundtempel, Knobelsdorfs erste Arbeit für Friedrich, gibt's noch. Nur sieht er mit seinen zerbrochenen Scheiben und dem abgeblätterten Putz so liederlich aus, dass es viel Fantasie braucht, sich vorzustellen, dass hier einmal des jungen Friedrich erste Tafelrunde sich versammelt hat.
Entschieden besser geht man da mit dem berühmtesten Sohn Neuruppins um.
Theodor Fontane, geboren 1819 in Neuruppin. Seinen Ruhm verdankt er seinen Romanen und Erzählungen, in denen er mit realistischer Meisterschaft Schicksale und Charaktere auf dem konkret erfassten Hintergrund der gesellschaftlichen Struktur Preußens schuf. Die von ihm dargestellte Klassengesellschaft umfasst ganze Generationen des verfallenen preußischen Adels.
Ein wenig geschwollen, wie der Führer durch das Heimatmuseum in der Wichmannstraße daherredet. Es will nicht recht zu dem netten alten Herrn passen, der da im Grünen auf einer Bank sitzt, gerade so, als wolle er nur mal einen Augenblick rasten, und der aussieht, als betrachte er, halb lächelnd, halb verwundert, was so im Laufe der Zeit aus seinem Städtchen geworden ist. Ein Denkmal mit Seltenheitswert, ohne Pomp und ohne Ruhmrederei.
Dem Dichter der Mark, errichtet im Jahre 1907. Wie der da sitzt, man kriegt richtig Lust, ihn näher kennenzulernen.
Theodor Fontane. Ein Beispiel auch, wie die DDR Vergangenheit bewältigt. Lange Jahre hatte man mit ihm wenig im Sinn. Außer ein paar Romanen, wo es gegen die Parvenüs der Gründerzeit geht, war er den Kulturfunktionären suspekt. Schuld daran waren seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Die wollte man nicht gelten lassen, da war zu viel von preußischen Schlössern und märkischem Adel die Rede. Und wer wollte nach 1945 schon davon wissen? Dieses raubgierige, militaristische und menschenfeindliche Preußen hatte ja, Stalin und auch Churchill sei es gedankt, endgültig aufgehört zu existieren. Nur war das gar nicht das wirkliche Preußen, das Preußen Fontanes.
Schließlich kam ein findiger Kopf dahinter, wie Theodor Fontane in der DDR gesellschaftsfähig gemacht werden könnte. Nun hieß es, er sei durchaus nicht ein unkritischer Bewunderer des Preußentums gewesen. Ja, mehr als das. Im Verlauf der Jahre wurde er zu einem prinzipiellen Gegner des preußischen Staates umfunktioniert. Erfolg? Heute beansprucht die DDR den kritischen Humanisten Fontane allein und ausschließlich für sich. Und die gut preußischen Wanderungen? Sie werden mit einem einfachen Dreh, mit besser wissender Herablassung beiseite geschoben. Wie es auch Sebastian Haffner in einem Essay über Fontane tut.
Dieser Bürgerpoet hatte eine unerklärliche Schwäche für die Rizzos, Bredos und Quizzos. Seine jahrzehntelange Werbung um sie und für sie war nicht nur Streberei, obwohl sie das ein bisschen auch war. Es war wirkliche Liebe. Man setzt nicht 15, 20 Jahre lang jeden freien Tag daran, die Mark Brandenburg, ihre Schlösser und Dörfer und Schlachtfelder forschend zu durchwandern und wandernd zu durchforschen, wie Fontane es getan hat. Man studiert nicht Schlösser, Kirchen, Kirchhöfe, Inschriften, Grabschriften, Bilder, Statuen, Parks, Grafen, Kutscher, Haushälterinnen, bis einem der Kopf schwirrt. Und man schreibt nicht fünftige Bände voll mit den Ergebnissen dieser Studien ohne wirkliche Passion. Die Wanderungen durch die Mark Brandenburg sind nicht nur das beinahe etwas zu gründlich ausgeführte Denkmal einer großen, ein wenig närrischen Liebe. Wenn heute diese versunkene Welt bei vielen, die sie nie gekannt haben, so etwas wie Wehmut und trauernde Anhänglichkeit weckt, dann verdankt sie das Theodor Fontane und keinem anderen.
Auf der ellenlangen, schnurgeraden heutigen Karl-Marx-Straße, dem Boulevard Neuruppins, ist er geboren. In der Löwenapotheke, im Haus Nummer 84. Eine Tafel an der Front verkündet's. Ockerfarben gestrichen, der Stucklöwe über der Tür frisch vergoldet, im Hausflur Marmorfußboden, ein paar Stuckfiguren und an der Tür, hinter der einst die Fontanes hausten, eine blank geputzte Messingklingel mit einem gläsernen Ziehknopf. Ein Hauch 19. Jahrhundert, wie er über ganz Neuruppin liegt.
Onkel Fritz aus Neuruppin singt spazieren in Berlin. Er singt durch alle Straßen und sah sich allen an. Er blieb auch manchmal stehen, da kam ein Schutzmann ran. Der sagte, bleiben Sie hier nicht stehen. Sie müssen auseinander gehen. Da sprach mein lieber Onkel, herrscht Ordnung in Berlin. Wir machen auf der Straße, was wir wollen in Neuruppin.
Vertraut und fremd zugleich wirken alle diese Städtchen heute auf den Besucher, der so lange nicht mehr da war. Und dem auf der kurzen Fahrt hierher, falls ihm ein freundlicher DDR-Beamter die Einreise mit dem Auto gestattet, wieder bewusst wird, wie nahe und wie fern man doch beieinander lebt. Gewiss, sie waren auch früher nicht sehr attraktiv, diese Nester in der Mark. An Pracht und Schönheit haben sie nie schwer getragen. Aber so gottverlassen, so an der Zeit vorbeilebend, wie viele jetzt wirken, so hat sie keiner in Erinnerung gehabt.
Mensch, das ist ja, als ob die Zeit stehen geblieben wäre.
Dieser verwunderte Ausruf, dieses Erstaunen trifft haargenau. Spätestens seit 1961, seit dem Mauerbau, steht die Zeit hier wirklich still. Diese Orte haben früher von der Verbindung mit Berlin gelebt. Es war nicht weit bis Potsdam, wo alle 20 Minuten eine S-Bahn fuhr, die einen im Handumdrehen an den Kurfürstendamm oder zum Einkaufen in die Steglitzer Schlossstraße brachte. Das ist vorbei. Wer heute aus nördlich oder westlich gelegenen Orten kommt, vielleicht aus Rathenow oder Kremmen und nach Berlin will, muss eine kleine Weltreise auf sich nehmen, außenrum, um West-Berlin, ehe er endlich vom Osten her den Alexanderplatz, das neue Zentrum Ost-Berlins, erreicht. Das kostet sehr viel Zeit und Geld. Drum überlegt jeder, ehe er zu so einer Reise aufbricht. In Wirklichkeit sind durch den Bau der Mauer die Städtchen und Dörfer des Havellandes stärker isoliert worden als das viel bedauerte West-Berlin.
Und hier eins unserer beliebtesten Blätter. Die sieben Bitten des Ehemanns an seine Frau. Auf dem ersten Bild sehen Sie, wie der junge Gemahl im reich geblümten Schlafrock auf seine Gattin einredet, die im Morgengewand vor dem Toilettenspiegel sitzt und sich das Strumpfband knüpft. Und das spricht er. Liebe Frau, steh doch morgens früher auf und lies nicht den ganzen Vormittag in Modejournalen, sondern tu etwas in der Wirtschaft. Und hier bitte Nummer 2, sehr wichtig für die Herren Ehemänner und auch für die, denen es noch bevorsteht. Verspiele nicht heimlich das Wirtschaftsgeld in der Lotterie, liebe Frau, und bedenke, dass 30 Silbergroschen einen Taler ausmachen. Und hier Bild Nummer 3.
Gedruckt bei Gustav Kühn in Neuruppin stand unten in der Ecke auf diesen bunten Blättern, die das Städtchen lange vor Theodor Fontane in aller Welt berühmt gemacht hatten. Heute sind die Kühnschen Bilderbogen begehrte Sammelobjekte. Damals wurden sie nicht ernst genommen. Sie wurden gekauft, gern gekauft, weil sie den Geschmack des Volkes trafen, durch Lumpenhändler unter die Leute gebracht und mit Begeisterung konsumiert. Sie waren eben nicht nur Unterhaltung. Durch sie erfuhr man auch, was in der Welt passierte. Allerdings einer etwas komischen Welt.
Lange bevor die erste illustrierte Zeitung in die Welt ging, illustrierte der Kühnsche Bilderbogen die Tagesgeschichte. Und was die Hauptsache war, Diese Illustration hinkte nicht langsam nach, sondern folgte den Ereignissen auf dem Fuße. Kaum, dass die Tranchen von Antwerpen eröffnet waren, so flogen in den Druck- und Kolorierstuben zu Neuruppin die Bomben und Granaten durch die Luft. Kaum war Paskewitsch in Warschau eingezogen, so breitete sich das Schlachtfeld von Ostrolenka mit grünen Uniformen und polnischen Pelzmützen vor dem erstaunten Blick der Menge aus. Und tief sind meinem Gedächtnis die Dänen eingeprägt, die in zinnoberroten Röcken vor dem Danewerk lagen, während die preußischen Garden in Blau auf Schleswig losrückten.
Was Fontane erzählt, bestätigt der Forscher Franz Frenger. 3.800 Bogen verließen im Jahr 1823 das Geschäftshaus von Friedrich Kühn, das damals gegenüber der Fontaneschen Löwenapotheke lag. 9 Jahre später waren es weit über 1 Million. Im Heimatmuseum ist eine stattliche Anzahl davon zu besichtigen.
Nur wenig erinnert an Neuruppins zweiten berühmten Sohn, an den Baumeister des deutschen Klassizismus, an Friedrich Schinkel. Eine Straße ist nach ihm benannt und am Kirchplatz steht sein Denkmal. Man kommt auf seinem Rundgang unweigerlich dran vorbei. Allzu viel Zeit braucht's dazu übrigens nicht. Weder für Neuruppin noch für die anderen Städtchen, die sich alle ein wenig ähneln. Was dem Besucher aus dem Westen auffällt, angenehm auffällt, ist die Stille. Lautstarken Ferienbetrieb gibt's hier kaum und auch das Andenken-Kunstgewerbe hält sich in Grenzen. Einer der Gründe, die kümmerlichen Verkehrsverbindungen und das Fehlen einladender Gaststätten. Beides macht es selbst dem DDR-eigenen Fremdenverkehr schwer, obwohl er dauernd auf der Suche nach lohnenden Ausflugszielen ist, diese Orte in sein Programm aufzunehmen. Erfolg? Wenig befahrene Straßen. Auch zum Geldausgeben ist kaum Veranlassung. Schaufenster und was sie bieten, sind wenig verlockend. Die Folge? Die Jungen ziehen fort. Das bisschen Industrie, die paar Zulieferbetriebe, die hier angesiedelt worden sind, können sie nicht halten. Sie gehen nach Sachsen oder Rostock, nach Schwedt oder in die Schwarze Pumpe, dorthin, wo neu entstehende Großindustrien ihnen bessere Möglichkeiten bieten. Zurück bleiben die, die sich einen Wechsel nicht mehr zutrauen, und die ganz Alten. Sie bestimmen heute das Bild dieser Städte. Erklärung dafür, warum abends die Straßen fast unheimlich wirken, so leer und ausgestorben sind sie. Doch das soll nicht mehr lange so bleiben. Gemeinden und Kreise sind aufgerufen, was es an lohnenswerter Bausubstanz noch gibt. Gemeint sind die hübschen Bürgerhäuser und malerischen Winkel aus vergangenen Tagen, nicht mehr länger vor sich hingammeln zu lassen. Das Bild der Havelstädtchen und liebenswerten Kaffs soll wieder anziehender werden. Mancherorts sind sogar schon Baugerüste aufgestellt.
Naja, dabei wird's denn auch wohl bleiben.
Vielleicht hat der Skeptiker nicht ganz unrecht. Wenn's nicht nur Flickarbeit werden soll, müsste viel Geld aufgebracht werden. Zu groß sind die Versäumnisse der letzten Jahre. Viele dieser Nester sind heute Garnison. Das bringt ein bisschen Leben mit sich alle Jahre wieder, wenn die Neuen kommen zum Beispiel.
Genosse, erster Sekretär der Kreisleitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Havelberg. Liebe Bürger und Gäste der Garnisonsstadt Havelberg. Genossen Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere. Wir sind heute hier angetreten, in Gegenwart von Bürgern des Kreises Havelberg, angetreten zu Ehren unserer jungen Soldaten, die bereit sind, den Fahneid auf unser sozialistisches Vaterland zu leisten.
Achtung, präsentiert das! Ihr! Schursoldaten, Arsch! Soldaten, halt! In links, beziehungsweise rechts!
Ihr Soldaten, ich verlese den Fahneid, sprechen Sie mir nach. Ich schwöre!
Ich schwöre!
Der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen, und sie auf Befehl, der Arbeiter- und Bauernregierung, gegen jeden Feind zu schützen. Ich schwöre,
Ich schwöre!
Genossen Soldaten, im Namen der Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere unseres Truppenteils beglückwünsche ich Sie zur Ableistung Ihres Fahneides.
Hurra, hurra, hurra!
Als stürmische Vorwärtsentwicklung wird das im Südosten der Stadt wachsende neue Wohngebiet angepriesen.
Ein riesiges Wohngebiet, das in naher Zukunft die Altstadt an Fläche und Bevölkerungszahl weit übertreffen wird und das sich harmonisch und organisch ans alte Stadtbild anfügen wird.
Das haben die aber schön gesagt. Nur sehen kann ich's nicht.
Vorläufig ist wirklich noch nicht viel davon zu sehen. Noch sieht's aus wie überall, wo billige Mietskasernen schnell hochgezogen werden, um der anscheinend nirgends endenden Wohnungsnot abzuhelfen. Da unterscheiden sich Ost und West nicht viel und auch Neuruppin macht keine Ausnahme. Zum Verweilen laden die langweiligen Straßenzeilen jedenfalls nicht ein. Also weiter, nach Rheinsberg. Sind ja nur ein paar Kilometer.
Rheinsberg, der Olle Friedrich. Als er noch nicht der Olle war. Flötenkonzerte und so. Das haben wir in der Schule gebimst. Und heimlich unter der Bank haben wir Tucholsky gelesen. Sein Rheinsberg.
Ein Bilderbuch für Verliebte. Mhm. Na, ganz schön frühreif müsst ihr da gewesen sein.
Na, so ist es nur auch wieder nicht.
Vorbei an dunklen Kiefernwäldern, vor denen helle Birken stehen, und an kleinen Seen und Wiesen entlang. Auf holprigen Straßen, die gerade so breit sind, wie es ein Auto braucht. Wer ausweichen muss, kommt auf den Sommerweg, den es hier überall noch gibt, den kleinen Sandweg neben der Chaussee für Radfahrer und Leute mit Handwagen. Und dann plötzlich ist Rheinsberg da. Der Bilderbuchbahnhof steht noch, scheint aber außer Betrieb zu sein. Die Hauptstraße ist immer noch so grob gepflastert wie früher und die einstöckigen Puppenhäuschen gibt's auch noch. Und auch die großen schattigen Bäume auf dem Triangelplatz, der jetzt Karl-Liebknecht-Platz heißt, aber noch genauso putzig da liegt wie früher. Und dann sieht man's schon ockergelb durchs Laub der Bäume schimmern, das schönste Schlösschen des norddeutschen Spätbarock.
Ich kehre nach Rheinsberg zurück und bin glücklich, diese Stätte zu besitzen, wo man nur Ruhe kennt, die Blumen des Lebens pflückt und die kurze Zeit genießt, die uns auf Erden beschieden ist.
So schrieb der alte Fritz als Kronprinz an Feldmarschall von Grumbkow. Sein Vater, der Soldatenkönig, sonst alles andere als großzügig, hatte für seinen Sohn doch tatsächlich 300.000 Taler locker gemacht, damit der sich das Schlösschen kaufen und nach seinem Geschmack herrichten konnte. Noble Geste eines sonst überaus sparsamen Landesvaters. Friedrich beauftragte dann den Herrn von Knobelsdorf mit dem Umbau und der machte aus dem gotischen, etwas klotzigen Bau mit Turm und Giebeldach das Schmuckstück Rheinsberg. Preußisches Rokoko, aber auf Französisch. Gerade der rechte Ort für eine zauberhafte Liebesgeschichte.
Mein Name ist Herr Adler. Ich bin hier der Kastellan. Er schloss eine bohlende Tür auf, die in einen dunklen Steinaufgang hineinführte. Sie kletterten eine steile Treppe mühsam herauf. Oben, in einem ehemaligen Vorzimmer, lagen braune Filzschuhe auf dem Boden, verstreut, in allen Größen, für groß und klein. Die Claire behauptete, so kleine gäbe es gar nicht. »Ih«, sagte Herr Adler, »immer da rein, wenn sie auch ein bisschen kippeln, das tut nichts.« Er war aber nicht genötigt, solche Schuhe anzuziehen, weil er von Natur Filzpantoffeln trug. Die Zimmer, durch die er Wölfchen und Claire führte, waren karg und enthaltsam eingerichtet. Steif und ausgerichtet standen Stühle an den Wänden aufgebaut. Herr Adler erklärte, »Und dies hier sei das sogenannte Prinzenzimmer. Und in diesem Korb habe das Windspiel geschlafen. Das Windspiel, man wisse doch hoffentlich. Aber hier«, man trat in ein anderes, höheres Zimmer, »hier sei der Gemäldesaal. Die Bilder habe der berühmte Kunstmaler Paen gemalen. Und die Bilder seien so vorzüglich gemalen, dass sie den geehrten Besuchern überall hin mit den Augen folgten. Man solle nur einmal die Probe machen.«
Tucholskys oder Friedrichs Rheinsberg? Wer will das entscheiden? Die Sandsteinfiguren stehen noch auf den Wiesen und dahinter leuchtet blau der See. Aber erst, wer über die kleine Billardbrücke vom Schlossgarten in den eigentlichen Park hinüberwechselt und unter den mächtigen Bäumen weiter am Ufer entlang wandert, hat Rheinsberg übers Wasser hinweg so vor sich, wie alle Welt es kennt und liebt, seine Gartenfront mit den beiden dicken Rundtürmen. Aber wie es mit dem luftigen Gebilde Erinnerung nun mal ist, man soll nicht zu nah herangehen, sonst wird man enttäuscht. Heute allerdings ist von Amts wegen dafür gesorgt, dass man nicht in diese Versuchung gerät. Das Innere des Schlösschens, in dem der junge, alte Fritz die vier glücklichsten Jahre seines Lebens verbracht hat, ist nicht mehr zu besichtigen.
Zutritt verboten. Keine Führungen.
Warum denn das?
Warum? Weil's heute ein Sanatorium ist. Da steht's doch. Diabetiker-Sanatorium Helmut Lehmann.
Wer war denn dieser Lehmann?
Und weiß ich doch nicht. Und dann guck doch in den Reiseführer, was steht denn da?
Die Prinzen sind dahingegangen. Von ihnen und ihren Höflingen ist in Rheinsberg nichts mehr geblieben. Niemand weint ihnen eine Träne nach. Die heute unter den Deckengemälden des Antoine Pain im Spiegelsaal des Schlosses sitzen und sich an Konzerten und Vorträgen erfreuen, sind Vertreter aller Schichten des werktätigen Volkes.
Warum ist gerade Rheinsberg, eins der ganz wenigen Schmuckstücke, das Krieg und Bomben verschonten, kein Museum? Die Mark und das Havelland sind so reich an Guts- und Herrenhäusern, es hätte sich leicht etwas anderes und sogar baulich besser geeignetes für ein Sanatorium finden lassen. Wahrscheinlich liegt's an Friedrich. Noch immer gilt er, in der DDR nur der Zweite, nicht der Große, als Inkarnation jenes unguten Geistes von Potsdam, der der Welt einmal so viel zu schaffen machte. Auch wenn er gewiss nicht die Summe preußischer Geschichte ist, die drei Kriege, die er um Schlesien führte, werden ihm nicht vergessen. Er ist und bleibt für die DDR der Exponent des preußischen Militarismus, wenn, auch das muss gesagt werden, sich auch der Ton geändert hat. Am auffallendsten vielleicht bei den offiziellen Führungen im Schloss Sanssouci, wo die einstige Aggressivität durch völlige Anonymität verdrängt wurde. Kaum einmal, dass der Name Friedrichs überhaupt fällt. Im Musikzimmer liegt unter Glas auf dem zur Seite gerückten Flügel eine von Friedrichs Flöten. Sonst immer ehrfürchtig bestaunt, bemerken die Besucher sie heute gar nicht mehr. Der Student der pädagogischen Hochschule, der sie führt, erzählt von der Architektur, von Deckengemälden und anderem und weiter geht's in den nächsten Raum. Auch im Festsaal fielen doch ein Begriff durch das Gemälde der Tafelrunde des in der DDR hochgeschätzten Adolf Menzel. Kein Wort über Friedrich und die, die sich da um ihn versammelten. Rheinsberg, das ist in Abwandlung eines Fontane-Wortes nicht eine Stadt mit einem Schloss, sondern ein Schloss mit einer Stadt als Standquartier und Verpflegungsmagazin. Das macht es für den Besucher so reizvoll.
Dienstag, 19.30 Uhr, Gastspiel des Landestheaters Neustrelitz.
Was gibt's noch? Am Triangel Karl-Liebknecht-Platz ist es zu erfahren. Einen Film, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Ein Westfilm, wie es in der DDR allgemein heißt. Das Programm ist offensichtlich auf Urlaub und Entspannung eingestellt. Die Wochenendausflügler, die Rheinsberg und seine Seeufer bevölkern, man erkennt sie an ihren Trainingsanzügen, werden dankbar sein. Schilder, die Dessauer Bier anpreisen, machen Durst und lenken den Blick auf den Ratskeller drüben unter den Linden, die Fontanes Kastanien ersetzt haben.
Wir halten vor einem reizend gelegenen Gasthof, der noch dazu den Namen Ratskeller führt. Und da die Turmuhr eben erst 12 schlägt und unser guter Appetit entschieden der Ansicht ist, dass das Rheinsberger Schloss am Ende doch kein Zauberschloss sein werde, das jeden Augenblick verschwinden könne, so beschließen wir, vor unserem Besuche ein solennes Frühstück einzunehmen und gewissenhaft zu proben, ob der Ratskeller seinem Namen Ehre macht oder nicht.
Glücklicher Fontane.
Schweineschnitzel mit Rotkohl. Klingt nicht doll.
Aber billig. 3,10 Mark.
Kassler mit Kartoffelsalat. 2,80 €. Rohstoffeinsatz 100 Gramm. Was soll denn das heißen?
Dass du 100 Gramm Fleisch bekommst.
Aha. Also wisst ihr, ich weiß nicht recht.
Hier steht aber, der Ratskeller ist heute ein HO-Hotel und wie eh und je das führende Haus am Platze.
Ja, dann bin ich aber auf die weniger führenden neugierig.
Das Schlosscafé mit Marmortischchen und rotem Plüschsofa könnte von Tucholsky erfunden sein. Der blonde Kaffee wird durch saftigen märkischen Pflaumenkuchen wieder wettgemacht. 1,50 Mark kassiert die strenge Wirtin pro Person.
Überhaupt das Essen. Jeder, der hinüberfährt zu Freunden und Verwandten, kann ein Lied davon singen. Obwohl Ärzte und Ernährungsfachleute auch in der DDR gegen Übergewicht und Überernährung wettern, die Fresswelle rollt auf vollen Touren, auf dem Lande besonders. Dort ist immer noch ein Festtag kein Festtag, wenn nicht ordentlich reingehauen wird. Außerdem, auch das ist ein Grund, der Besuch aus dem Westen soll ruhig sehen, dass die mageren Jahre vorbei sind. Es gibt kompakte, herrliche hausgebackene Kuchen, eine Schüssel voller Schlagsahne und zwei Stunden später eine Fuhre Kartoffelsalat mit Kasslerbraten oder Buletten, so groß, als sei ein Regiment ausgehungerter Soldaten ins Haus gefallen. Lehnt man ab, heißt's gleich:
Euch schmeckt's wohl nicht.
Der Verdacht westlichen Hochmuts steht hinter der Frage.
Es ist viel über Entfremdung und Auseinanderleben als Folge der willkürlichen Abtrennung geschrieben worden. Wer hinüberkommt, wird wenig davon spüren. Ein bisschen Neugier vielleicht, denn in der DDR haben die Leute mit der Zeit ein untrügliches Gespür für Westliches entwickelt. Das gilt für alles, auch für Menschen. Sie sind freundlich und entgegenkommend, und wenn sie merken, dass der Besucher aus dem Westen wirklich privat da ist, auch gesprächig. Und noch etwas sind sie, erstaunlich gut informiert über alles, was bei uns vorgeht. Fernsehen und Rundfunk machen's möglich. Sie können mitreden. Sie tun's und sparen nicht mit Kritik.
Also das mit den jungen Leuten, das ist bei uns besser. Ich meine mit Rauschgift und Drogenabhängigkeit. Das gibt's bei uns nicht. Da seid ihr im Westen auf dem falschen Weg mit eurer Großzügigkeit.
Aber sie machen auch kein Hehl daraus, dass es manches gibt, was ihnen in der DDR nicht passt. Nicht nur Versorgungslücken, daran haben sie sich gewöhnt. Nur an die Politisierung des Alltags, daran wollen sie sich offensichtlich nicht gewöhnen. An diesen totalen Anspruch des Staates auf ihre Zeit, auf jede Stunde, wenn es ginge, und auf jede Minute.
Genossinnen und Genossen, auch ich muss sagen, ich wollte hier meinen Diskussionsbeitrag auch anders beginnen. Mir als alte Parteigenossin, 41 Jahre Mitglied einer stolzen Arbeiterpartei, muss als Vorredner einen so herrlichen Genossen vor sich gehabt haben. Und das bekräftigt mich, dass ich, wenn ich auch schon die Jahre auf den Rücken habe, Parteiarbeit leiste für unsere stolze sozialistische demokratische Republik.
Aber Sie haben auch den Mut, einmal Nein zu sagen, wenn es Ihnen zu viel wird. Oder wenigstens geschickt auszuweichen. Dass Sie mit Freunden und da, wo Sie glauben, vertrauen zu können, darüber sprechen, zeigt, dass Sie selbstsicherer geworden sind. Sie können sich's heute leisten. Sie überlegen nicht mehr bei jedem Wort, ob Sie es aussprechen sollen oder nicht. Sie wissen, der Staat braucht Sie. Das gibt Ihnen Sicherheit. Und noch etwas trägt dazu bei. Die Leute, die in diesen kleinen Landstädten leben, sind nicht darauf aus, beruflich oder politisch Karriere zu machen. Sie haben sich ihr Leben anders eingerichtet. Notgedrungen zugegeben. Aber damit ist auch die Hektik aus ihrem Leben verbannt, die uns so zu schaffen macht. Es stehen zwar an jeder Straßenecke und wo sich sonst einrichten lässt, große Tafeln herum, die Verpflichtungen zur Produktionssteigerung in die Welt hinaus posaunen. Wer aber durch so ein havelländisches Städtchen schlendert, hat eher den Eindruck, die Leute leben hier recht geruhsam. Fast wie zu Fontanes Zeiten. Und trotz Produktionssteigerungen und obwohl sie jetzt die Herren des Landes sind, kaum anders als Landarbeiter, Bauern und kleine Gewerbetreibende hier immer gelebt haben.
Das neue Rheinsberg, das moderne, finden wir an der Straße nach Menz, wo in den letzten Jahren am Rande der Kiefernwälder umfangreiche Neubausiedlungen entstanden sind, in denen die Werktätigen wohnen, die im Rheinsberger Atomkraftwerk arbeiten. Hier befinden sich auch das Kulturhaus des Werkes mit Gaststätte, Bibliothek und vielerlei Möglichkeiten einer individuellen Freizeitgestaltung.
Solche Reiseführer machen es nicht einfach, die Wirklichkeit zu entdecken. Dass Rheinsberg kein Freilichtmuseum sei, sondern eine Stadt, in der viel und fleißig gearbeitet wird, darauf scheint man hier großen Wert zu legen. Da verweist man auf das VEB Karmolwerk, dessen uralt Slogan »Karmol tut wohl« immer noch gilt. oder auf die Rheinsberger Teekannen, die aus rotem Ton und mit dem R am Boden immer noch fabriziert werden, heute im volkseigenen Steingutwerk.
Oh, da werden Sie wohl kaum Glück haben, meine Dame. Die gehen ja fast alle in den Export.
Es war in einem Lädchen, das im Zeitalter der Vergesellschaftung wie der reine Anachronismus wirkte, die es aber in diesen kleinen Städten immer noch gibt und in denen man, dank der Rührigkeit ihrer Besitzer, auch meist mehr findet als beim staatlichen Handel. Hier bekommt der Kunde Wanderstöcke und eingelegte Heringe und auch wenn er nur ein Tütchen Nägel kauft, ein bisschen Freundlichkeit dazu. Und weil der Wunsch nach einer echten Rheinsberger Teekanne die unbekannte Käuferin als ortskundig ausweist, wird sie mit freundlichem Trost entlassen.
Vielleicht nächstes Mal, wenn Sie uns wieder besuchen. Ich werde dran denken.
Lebensmittel, Eisenwaren, Wirtschaftswaren steht in schön verschnörkelter Schrift über der Tür, an der stilgerecht eine scheppernde Glocke meldet, wenn Kundschaft da ist. Ein paar Häuser weiter, ein Schmiedemeister, an der Hausfront ein schön altmodischer Pferdekopf mit einem Hufeisen im Maul. Materialwaren, Posamenten, Schnittwaren. Alles Lädchen, so putzig wie das Weißwarengeschäft der beiden Fräulein Luft in Tucholskys Liebesgeschichte. Jene beiden gutmütigen, ältlichen Wesen, die ein wenig muffig rochen. Und als sie der Kläre weiße Wäscheknöpfe verkaufen sollen, leise wispern, möchte der junge Herr nicht so lange rausgehen?
Straße der Jugend steht auf dem Schild an der Ecke. Überhaupt scheint sich der Fortschritt in diesem Landstrich hauptsächlich auf die Umbenennung von Straßen und Plätzen beschränkt zu haben. Jedes Nest hat seinen Platz der jungen Pioniere oder seine Straße der Völkerfreundschaft. Die alten Namen waren persönlicher, gewachsen aus Schicksal und Geschichte. Und klingt Triangelplatz nicht hübscher für den dreieckigen Mittelpunkt von Rheinsberg als Karl-Liebknecht-Platz? Aber was soll's. Die Straßennamen mögen sich geändert haben, nicht nur einmal, seit Fontane durch die Mark wanderte. Vieles ist geblieben, vor allem die Landschaft. Und so liegt er auch noch da, wie Fontane ihn beschrieben hat, der Stechlin.
Von alten Buchen eingefasst, deren Zweige von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren. Hier und da wächst ein weniges von Schilf und Binsen auf, aber kein Kahn zieht seine Furchen, kein Vogel singt und nur selten, dass ein Habicht drüber hinfliegt und seinen Schatten auf die Spiegelfläche wirft.
Der Stechlin. Nichts, aber auch gar nichts scheint sich hier verändert zu haben. Dann aber wird man den riesigen Entlüftungsschornstein gewahr, der über die Bäume guckt. Und man erinnert sich, dass da hinten irgendwo im Wald das neu gebaute Atomkraftwerk liegt.
Das Rheinsberger Atomkraftwerk ist eine der möglichen und keine unwichtige Antwort auf die Existenznot der Menschheit. Der Stechlin, ja, aber wir brauchten Wasser, und zwar an einem ruhigen, abgelegenen Ort. Brauchten auch Zufahrtswege und eine Siedlung. Und das haben wir hier gefunden, ohne aber, das möchte ich betonen, den Charakter der Landschaft zu beleidigen. Das steht hier in der Zeitung. Du, ich glaube, das stimmt sogar.
Der dunkle, geheimnisvollste See der Mark hat sein Aussehen nicht verändert. Klar und ein wenig abweisend liegt er da. Kaum, dass einem ein Wanderer begegnet, so gut wie keine Autos sind unterwegs, Motorbootfahren ist untersagt, nur grün und blau und Sonne. Er soll ein heimtückischer und gefährlicher Bursche sein, der Stechlin.
Die Fischer kennen ihn. Hier dürfen sie das Netz ziehen und alles bleibt klar und heiter. Aber 10 Schritte weiter will er es nicht haben, aus bloßem Eigensinn. Und sein Antlitz runzelt und verdunkelt sich und ein Murren steigt auf. Dann ist es Zeit, ihn zu meiden und das Ufer aufzusuchen. Ist aber ein Waghals im Boot, der es ertrotzen will, so gibt es ein Unglück und der Hahn steigt herauf, rot und zornig. Der Hahn, der unten auf dem Grunde des Stechlin sitzt und schlägt den See mit seinen Flügeln, bis er schäumt und wogt.
So soll's der Sage nach zugehen, wenn der Stechlin rumort. Und manchen soll der rote Hahn schon hinabgezogen haben in die Tiefe. Wer ihn so da liegen sieht, den Stechlin, dunkel und rätselvoll, der glaubt's aufs Wort. Auch im Ort selbst sieht's aus wie zu Fontanes Zeiten. Außer, dass die kleinen Villen, Pensionen und Gasthäuser jetzt vom FDGB-Feriendienst, von der Gewerkschaft bewirtschaftet werden. Nur der neue Betonklotz FDGB, Bettenhaus, steht dran, verschandelt die liebenswürdig altmodische Atmosphäre.
Der Park des Hauses Hirschberg ist sehr reizvoll und es lässt sich hier gut ruhen. Besonders, wenn die Klänge des sonntäglichen Kurkonzertes sie umschmeicheln. Unsere Hauskapelle musiziert gern für sie. Und der Nachmittagskaffee dazu ist ein Genuss.
Ja, das finde ich aber nicht. Hör doch mal endlich mit dem Vorgelese auf.
Der Kaffee in der HO-Gaststätte Seeterrassen war wirklich kein Genuss. Das ganze Lokal war keiner. Aber gegenüber steht ein schönes Fachwerkhaus. Es ist der alte Lippertsche Gasthof, in dem Fontane oft Rast machte und unter der Linde neben dem Haus in seinem Skizzenbuch strichelte.
Selbstbedienung. Geöffnet erst ab 18 Uhr.
Es sollte nicht sein. Unter Fontanes Linde darf erst ab 18 Uhr gerastet werden. Im Haus am Dagosee ist abends Tanz.
Die Kollegen werden gebeten, einen Schlips zu tragen.
In Gransee klappt's besser mit dem Rasten, wenn auch nicht unter einer Linde. Auch hier, wie überall, ein wenig schläfrig, obwohl's noch früh am Tag oder am Nachmittag ist. Westautos halten hier nicht oft, drum werden sie etwas neugierig gemustert. Der mächtige Dom, die Marienkirche mit den beiden unterschiedlichen Türmen, wirkt immer noch, als sei er eine Nummer zu groß geraten. Stadtmauer, Pulverturm und das schöne mittelalterliche Tor, durch das einmal irgendein falscher Waldemar eingeritten sein soll, aus. Gewiss, das Gefälle zwischen Berlin und den Agrarstädtchen ringsherum war auch früher beträchtlich, aber heute ist es noch viel augenfälliger. Man fragt sich, wo hier abends die Menschen sind, so leergefegt sind die Straßen. Das führende Haus am Platze ist hier ein gemütlicher Ausschank, in dem man sich gern niederlässt, um die letzten DDR-Mark zu verjubeln.
Der Mindestumtausch von 10 D-Mark wird nicht zurückgetauscht. Da DDR-Zahlungsmittel nicht ausgeführt werden dürfen, empfiehlt es sich, diesen Betrag vor der Ausreise auszugeben.
Kassensturz. Wenn's auch kein solennes Mahl à la Fontane wird, es reicht.
Die Küche hat aber zu. Nur ein Setzei könnte ich Ihnen machen. Oder eine Bockwurst, wenn Sie wollen.
Jeder, der von der anderen Seite kommt, wird, weiß der Himmel wie und woran, sofort als Westler erkannt. Und sehr entgegenkommend behandelt. Ob er nun nach dem Weg fragt oder sonst Rat und Hilfe nötig hat, von der Verschiedenheit, vom unüberbrückbaren Gegensatz des Hüben und Drüben, der von Amts wegen systematisch ins Bewusstsein der Bevölkerung gehämmert wird, ist nichts zu spüren.
Von Annäherung oder besonderen Beziehungen zwischen der DDR und der BRD oder gar von einer imaginären, von den herrschenden Mächten der BRD propagierten Einheit der Nation kann keine Rede sein. Einheit der Nation, das sagen Sie, um den Ausbeutungsbereich des deutschen Finanzkapitals und des Großgrundbesitzes zu vergrößern. Einheit im Zeichen der Unterordnung der Werktätigen unter das Kapital. Sogenannte besondere Beziehungen zur antisozialistischen Unterwühlung der DDR und als Kampfansage gegen die wahrhafte Einheit der Völker im Sozialismus. Das ist heute der Geist, in dem das offizielle Bonn die Tradition der Revolution von 48, 49 verfälscht. Wir nehmen die Dinge, wie sie sind. Unsere Politik geht von der Realität der Existenz zweier Staaten mit gegensätzlicher Gesellschaftsordnung aus, die nur auf der Grundlage der Prinzipien der völkerrechtlich abgesicherten friedlichen Koexistenz miteinander verkehren können.
Es wird auch niemand angestaunt. Alles ist ziemlich selbstverständlich. Im Gegenteil, es sind eher die Besucher, die sich ein wenig unsicher bewegen. Verständlich, denn ihnen wurde förmlich eingebläut, ja alle Vorschriften genau zu beachten. Und es sind nicht wenige. Sie tun's auch gewissenhaft. Wer will schon die gerade gewonnene, wenn auch noch etwas wackelige Freizügigkeit riskieren? Es könnte ja sein, dass Sie bei der Rückfahrt an einen geraten, der es besonders genau nimmt. Also lieber einmal mehr fragen, als einmal zu wenig.
Nach Ribbeck wollen Sie? Jetzt noch?
Ja, über Ribbeck, auf dem Rückweg.
Dann müssten Sie sich westlich halten, über Lindow, Herr Berlin.
Ah, da kenne ich mich aus.
Von da ist es dann nicht mehr weit, aber das ist doch jetzt viel zu spät.
Meinen Sie?
Ja, und was wollen Sie denn da? Da gibt's doch ja nichts zu sehen in Ribbeck.
Was soll einer da antworten? Soll er sagen, ich renne hinter einer Kindheitserinnerung her? Oder ich will wissen, wie es aussieht, wo das Gedicht, das von dem Birnbaum...
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll.
Es ist eins der schönsten Fontane-Gedichte, das von dem Herrn auf Ribbeck, der sich eine Birne ins Grab legen ließ, damit die Dorfkinder auch nach seinem Tod noch ihre Birnen bekamen, wie sie es von ihm gewohnt waren.
Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab, und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung über den Kirchhof her, so flüstert's im Baum, wisst ne Bär?
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Sein Schloss steht noch. Es ist heute ein Pflegeheim und heißt Schloss Havelland. Die kleine Kirche aber verfällt. Sie wird nicht mehr benutzt. Und auch der berühmte Birngarten ist verschwunden. Irgendwann ist er abgeholzt worden. Keine Stimme flüstert dort mehr: Lüt deren, kummern rüber, ich geb dir eine Birn. Wer heute doch zur Schule geht, lernt das Gedicht nicht mehr. Herr von Ribbeck war ein Ausbeuter. Trotzdem.
Mensch, das ist ja, als ob die Zeit stehen geblieben ist.
So sagen sie, wenn sie zurückkommen. Aber sie ist nicht stehen geblieben, auch nicht im Havelland. Es sieht bloß so aus, auf den ersten Blick. Und die Menschen, die sind gewiss auch nicht, wie man in Berlin sagt, von gestern. Und trotzdem, ist das Gleichnis falsch, das Fontane dem alten Dubslav von Stechlin in den Mund legt, wenn er mit seinen Gästen darüber sinniert, was wohl der Stechlin-Karpfen macht, wenn der See brodelt und der legendäre Hahn aufsteigt und ins Land hinauskräht?
Wie verhält sich der Stechlin-Karpfen beim Anpochen derartiger Weltereignisse? Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird er sich beim Eintreten der großen Eruption wohl verkrochen haben. Wir verkriechen uns nämlich alle. Heldentum ist Ausnahmezustand und meist Produkt einer Zwangslage.
Ausnahmezustand? Zwangslage? Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind angesichts der Wirklichkeit, der Realitäten. Und dann taucht der Schlagbaum auf. Öffnen des Kofferraums, haben Sie noch Zahlungsmittel der DDR bei sich, Vorzeugen des Personalausweises und des Visums und der Zollerklärung.
Wiedersehen.
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 Auf Wiedersehen.
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 Was? Wiedersehen.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten als Touristin Neuruppin auf den Spuren Fontanes in der DDR. Autorin war Traute Hellberg, Erstsendung im Deutschlandfunk am 20.11.1973. Bis zu seinem 200. Geburtstag am 30. Dezember dieses Jahres wird uns der Schriftsteller aus Neuruppin in den Archiven noch öfter begegnen. Am kommenden Samstag erwartet sie wieder einmal ein RIAS-Schulklassengespräch. Gast der Berliner Schüler war der Altbundespräsident Theodor Heuss. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.